Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de leurs caras
d'Europe. Europa'nın
europäische Ansichte.
Lice Europe.
Lice Europe.
Boris Vladislavovich Kapustin und Juri Nikolajewitsch Janow. Zwei sowjetische Militärpiloten, die in der DDR stationiert waren. 1966 überführen sie ein Düsenflugzeug, als es über West-Berlin zu Problemen mit der Technik kommt. Die beiden Soldaten schaffen es gerade noch, den Jet in einen See zu steuern. Dabei kommen sie ums Leben. Aber sie verhindern womöglich, mitten im Kalten Krieg, eine große Katastrophe in dem dicht besiedelten Gebiet. Gut 50 Jahre später ist das Unglück immer noch Thema, in Russland und in Deutschland. Dabei ist vieles nicht so eindeutig, wie es scheint. Umstrittenes Gedenken, die verhinderten Helden vom Stößensee. Gesichter Europas mit Reportagen von Gesine Dornblüt.
Я еще не в угаре, не втиснулся в роль. Как узнаешь в ангаре, кто раб, кто король? Кто сильней, кто слабей, кто плохой, кто хороший? Кто кого допечет, допытает, дожмет? Летуна самолет или наоборот? На земле притворилась машина святошей. Завтра я испытаю судьбу, а пока я машине ласкаю крутые бока. На земле мы равны, но равны ли в полете?
Андрей Карабцов крамт Teebeutel aus einer Plastiktüte. Er räumt eine Ecke auf einem Podest frei, stellt Würfelzucker und eine Packung Kekse dazu. Karabzow ist Bildhauer und hat mit Anfang 30 schon eine Menge Werke geschaffen. Sein Atelier in Moskau steht voller Skulpturen von Soldaten. Die größte zeigt einen Rotarmisten mit gesenktem Kopf. Aus seinem Umhang steigen Kraniche auf. Eine Auftragsarbeit. Das Denkmal für den sowjetischen Soldaten wurde in diesem Jahr in der Provinzstadt Rzhev im Vorfeld des 75. Jahrestags des Kriegsendes aufgestellt.
Derzeit werden sehr viele Denkmäler zu militärischen Themen errichtet. Ich hätte gern, dass auch mehr für Kulturschaffende, für Dichter und Komponisten aufgestellt würden. Das passiert, scheint mir, zu selten.
Ich bin mit Anastasia Moiseeva zu Besuch, einer jungen Historikerin aus Rostov am Don im Süden Russlands. Sie leitet dort eine patriotische Jugendorganisation. Die Arbeit, wegen der wir bei Karabzow sind, muss er erst mal aus der Abstellkammer hervorholen.
Die steht schon ziemlich lange hier rum.
Das Modell ist vielleicht einen halben Meter hoch und eingestaubt. Zwei Männer mit akkurat gescheitelten kurzen Haaren. Sie tragen Fliegerjacken. Ihr Blick ist entschlossen nach vorn gerichtet. Einer der beiden hebt die rechte Hand, als würde er beim Blick in die lichte Zukunft der UdSSR von der Sonne geblendet.
Man soll sich ja nicht selbst loben, aber das Modell gefällt mir wirklich. Man spürt die damalige Zeit. Ich weiß nicht, wie mir das gelungen ist, aber mir scheint, es ist wie eine Zeitmaschine. Man schaut direkt in die Sowjetunion.
Die beiden Männer sind Hauptmann Boris Vladislavovich Kapustin und Oberleutnant Juri Nikolajewitsch Janow. Die beiden sowjetischen Piloten waren in der DDR stationiert. 1966 versagten beim Überfliegen West-Berlins die Triebwerke ihrer Maschine. Dem Befehl, sich mit dem Schleudersitz in Sicherheit zu bringen, widersetzten sie sich und steuerten ihren Kampfbomber in ein Gewässer bei Spandau, den Stößensee. Möglicherweise verhinderten sie damit, dass die Maschine führungslos in ein Wohngebiet raste und retteten so womöglich hunderte Menschenleben. Mitten im Kalten Krieg.
Ich finde es immer interessant, Menschen abzubilden. Helden. Es gilt, den Moment herauszuarbeiten, in dem jemand entscheidet, sich zu opfern. Für seine Familie, für die Heimat.
Zum Entwurf gehört eine Granitplatte. Sie hat die Form eines Flugzeugflügels mit der Landkarte Berlins darauf. Andrei Karabzow hat durch Zufall von der Geschichte der Piloten erfahren.
Ich war in Rostov am Don, um dort eine andere Gedenktafel zu enthüllen. Bei der Gelegenheit habe ich Anastasia getroffen und sie hat mich zu Galina Andrejewna gebracht.
Galina Andrejewna Kapustina ist die Witwe eines der verunglückten Piloten. Sie lebt noch in Rostov.
Die Begegnung hat mich wirklich berührt. Und zurück in Moskau habe ich sofort mit dem Entwurf begonnen.
Und das ohne Geld dafür zu nehmen.
Mir gefällt, dass das Denkmal beiden Männern gewidmet ist, Kapustin und Janov. Wir erhöhen da nicht einen einzelnen Menschen, sondern es geht um die Heldentat an sich. Andrei hat die Pose gut getroffen. Der erhobene Arm, der zielgerichtete Blick in die Ferne. Das drückt etwas Lebensbejahendes aus. Man fühlt Leben, nicht Trauer. Man will näher herantreten. Das Denkmal weckt Interesse.
Der Selbsterhaltungstrieb ist dem Menschen ja angeboren. Es ist schwer, in Worte zu fassen, was einen Helden bewegt, wenn er ihn überwindet und sich für etwas Größeres opfert.
Die sowjetische Führung beurteilte die Tat der beiden Piloten damals kritischer. Kapustin und Janov hatten einen Befehl verweigert. Ihr Flugzeug fiel dadurch dem Feind in die Hände und das mit wertvoller neuester sowjetischer Technik an Bord. Zwar wurden die beiden Piloten in ihrer Heimat mit militärischen Ehren bestattet, es wurden Schulen nach ihnen benannt und sogar ein Schlager über ihr Schicksal geschrieben, doch die Erinnerung an sie verblasste mit der Zeit. Anastasia Moiseeva möchte die Erinnerung an die Heldentat, wie sie es nennt, wiederbeleben. Seit Jahren versucht sie, Geld für das Denkmal zu bekommen, von staatlichen Stellen, von Privatleuten. Es soll in Rostov am Don, der Heimat Kapustins, stehen. Ein Platz ist bereits mit den Behörden abgestimmt. Inzwischen interessiert sich die einflussreiche russländische militärhistorische Gesellschaft in Moskau für das Vorhaben. Und zum 6. April 2020 hat sogar das russische Außenministerium in einer Erklärung an die, wie es hieß, Heldentat der beiden Piloten erinnert. Anastasia Moiseeva ist denn auch fest davon überzeugt, dass das Denkmal kommt.
100%. Es ist nur eine Frage der Zeit. Normalerweise ist es ja so, dass zuerst ein Geldgeber da ist und der gibt dann einen Entwurf nach seinen Vorstellungen in Auftrag. Bei uns ist es anders. Bei uns kommt die Initiative von unten. Besonders junge Leute in Rostov, mit denen ich zu tun habe, wollen das Denkmal. Und auf der Basis suchen wir Geldgeber für einen schon fertigen Entwurf. Aber ich denke, wir schaffen das.
Генеральный конструктор тебе потакал и отбился от рук ты в КБ, в ОТК, но сегодня попал к испытателю в руки. Здесь возьмутся покруче, придется теперь расплатиться и лучше без лишних потерь. В нашем деле потери не очень приятны. Своё отгулял до последней черты, ну и я попетлял на таких вот, как ты, так что грех нам обоим идти на попятный. Иногда недоверие точит, вдруг не всё мне машина даст, вдруг она засбоит, не захочет из-под палки работать на нас.
Von dem abgestürzten Flugzeug ist nichts zu sehen. Die Polizei gab eben eine Meldung durch. dass das Rauchen in unmittelbarer Umgebung der Stößenseebrücke eingestellt werden soll, da Explosionsgefahr besteht.
Die Abendschau im Sender Freies Berlin am 6. April 1966.
Meine Herren, Sie haben gesehen, wie das Flugzeug abgestürzt ist. Was konnten Sie beobachten?
Wir konnten nur den Flug sehen, ja, und kam ein Steilflug an und dann gab es einen Knall und dann auf dem Moment war er im See verschwunden.
Ich habe es gesehen, der kam ungefähr so dieselbe Höhe an, fing an zu trudeln. Die Triebwerke liefen nur noch ganz leise und dann hörte man nur noch einen dumpfen Aufknall. Ich war etwa 200, 300 Meter weiter weg.
Oben von der Brücke hat man den besten Ausblick auf die ehemalige Unglücksstelle, den Stößensee. Vor mir liegt eine enge Bucht mit Bootsstegen rechts und links. Das ist der Stößensee. Hinter mir fließt der Verkehr zwischen Spandau und Berlin-Mitte. Noch weiter hinten sind Baumwipfel, dahinter liegen Wohnblocks. Das ist Spandau. Vor mir ins Brückengeländer ist eine kleine, unscheinbare Tafel eingelassen, die an das Unglück erinnert. Die habe ich vor einiger Zeit mal zufällig entdeckt.
Am 6. April 1966 steuerten die sowjetischen Piloten Hauptmann Boris Wladimirowitsch Kapustin und Oberleutnant Juri Nikolajewitsch Janow ihr defektes Kampfflugzeug in den Stößensee und verloren dabei ihr Leben. Durch ihren selbstlosen Einsatz vermieden sie eine unabsehbare Katastrophe im nahen Wohngebiet. Diese Tafel gilt dem Gedenken an das Opfer der sowjetischen Soldaten als ein Zeichen der Menschlichkeit in Zeiten des Kalten Krieges.
Es ist genau hier, wo vor mehr als 50 Jahren das Flugzeug abstürzte. Die beiden Piloten waren nordöstlich von Berlin in Fino bei Eberswalde gestartet. Dort gab es einen sowjetischen Stützpunkt. Und sie sollten das Flugzeug nach Sachsen-Anhalt überführen, nach Köthen. Das ist eigentlich Routine gewesen. Die Strecke führte über den Luftraum von West-Berlin. Und übrigens, auf der Tafel vor mir steht Pilot Boris Wladimirowitsch Kapustin. Das ist ein kleiner Fehler. In Wirklichkeit hieß er mit Vatersnamen Wladislavowitsch. Kurz nach dem Absturz äußerte sich Willy Brandt, damals regierender Bürgermeister von Berlin.
Meine lieben Hörerinnen und Hörer, wir können davon ausgehen, dass die beiden in den entscheidenden Minuten die Gefahr eines Absturzes in dicht besiedelte Wohngebiete erkannt und deshalb in Absprache mit ihrer Bodenstation die Maschine in den Stößensee gesteuert haben. Dies bedeutete den Verzicht auf die eigene Rettung. Ich sage das in dankbarer Anerkennung des Opfers, durch das eine Katastrophe vermieden wurde.
Woher Willy Brandt damals die Information nahm, die Piloten hätten in Absprache mit der Bodenstation gehandelt, ist nicht klar. Sowjetische Quellen weisen darauf hin, dass sie vielmehr den Befehl bekamen, sich mit dem Schleudersitz zu retten. Vielleicht wollte Brandt die Westberliner Bevölkerung beruhigen und in der angespannten Zeit Signale der Deeskalation an die sowjetische Führung senden. Aber das ist Spekulation. Was genau geschah, wissen wir nicht. Es war auch immer viel Propaganda im Spiel. Von Westberliner Seite blieb es bei Brandts warmen Worten. So, ich stehe jetzt vor dem Restaurant Mila in der Spandauer Altstadt. Internationale Küche gibt's hier. Ich bin verabredet und zwar mit Karl-Heinz Banasch. Ich gehe mal rein. Hier drinnen sind die Tische gedeckt. Oh, und da ist er auch schon.
Sie waren demnach, als das Sieben. Ganze passierte, wie alt?
Sieben.
Woran können Sie sich denn erinnern?
Ich selber kann mich an den Vorfall überhaupt nicht erinnern. Wenn ich das mal so salopp sagen darf, meine Erinnerungen fangen mit der Mondlandung an.
Die drei Jahre später, 1969, die Welt bewegte. Karl-Heinz Banasch ist Historiker und in Spandau aufgewachsen.
Ich habe Sie ja neulich angerufen und Ihnen erzählt von dem Ereignis bis dahin. Wie präsent hatten Sie denn das so?
Ach doch, das wird immer mal wieder gerade zwischen Älteren erwähnt, weil es für die damaligen Mitbürger doch ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen ist. Da stürzt in West-Berlin eine sowjetische Maschine ab. Und das hat allen nochmal die Bedrohung in den Zeiten des Kalten Krieges aufgezeigt.
Banasch hat alte Zeitungsartikel über den Absturz mitgebracht. Sie sind ein wenig vergilbt. Ein Foto zeigt Uniformierte auf dem aus dem Wasser herausragenden Wrack. Spandau mit dem Stößensee gehörte zum britischen Sektor. Die Briten holten Spezialtaucher. Das Unglück war für sie ein militärischer Glücksfall, denn es handelte sich um eine nagelneue Jak. Sie war kurz davor, in Serie produziert zu werden.
Das Jagdflugzeug, das ist ein Düsenflugzeug, das 1100 Stundenkilometer fliegen konnte. Und es war auch befähigt, Atomwaffen mitzunehmen.
Die Briten schlachteten das gegnerische Flugzeug aus. Erst Wochen später bekam die sowjetische Armee das Wrack zurück. Banasch kramt ein weiteres Foto hervor, darauf ist es dunkel. Die Übergabe der Leichname, morgens um 2:30.
Hier vorne, das ist die britische Delegation, hier hinten sind die sowjetischen Vertreter. Wenn man genau hinguckt, kann man sehen, dass dort der eine Sarg zu sehen ist. Man sieht, wie die britischen Soldaten salutieren. Es hatte schon einen würdigen Aspekt gehabt.
Dabei waren die sowjetischen Soldaten in den Augen der Westberliner eine Bedrohung.
Schon auch dadurch, dass wir hier in Spandau dicht an der innerdeutschen Grenze wohnten und wir selbstverständlich Verwandte im Umland hatten, die wir die erste Zeit gar nicht besuchen konnten. Und dafür haben wir nicht nur die DDR verantwortlich gemacht, natürlich auch die Sowjetunion.
Dazu kamen Schikanen am Himmel über West-Berlin.
Es hat zum Kalten Krieg-Terror gehört. Über West-Berlin am Tag mehrmals Düsenflugzeuge in Schallgeschwindigkeit fliegen zu lassen und den Schallknall auslösen zu lassen, um die Bevölkerung, man kann wirklich sagen, zu terrorisieren.
Die Gedenktafel auf der Stößenseebrücke wurde mehr als 25 Jahre nach dem Unglück angebracht. Das ist einem einzelnen West-Berliner Bürger zu verdanken, der die Soldaten ehren wollte. Er gewann nach dem Fall der Berliner Mauer einige Lokalpolitiker für die Idee. Die Spandauer Behörden schrieben dann nicht nur einen falschen Namen auf die Tafel, sie luden auch keinen offiziellen Vertreter Russlands zur Enthüllung ein. Der Kalte Krieg wirkte nach, sagt Banasch.
Спасибо, что вы нашли время.
Я, в принципе, освободила для вас его, так что могу вам уделить внимание.
Анастасия Моисеева, die Historikerin, die unbedingt das Denkmal für die sowjetischen Piloten aufstellen möchte, führt mich durch ihre Heimatstadt Rostow am Don. Der Fluss fließt still, wie es sich für den Don gehört. Vom Ufer ansteigend erstreckt sich das Stadtzentrum mit parallel angeordneten Straßen und mehrstöckigen alten Häusern. Hier verbrachte der Pilot Boris Kapustin seine Kindheit. Anastasia Moiseeva ist auf dem Weg zu seinem Grab. Sie geht vorbei an der Technischen Universität, einem Säulenbau aus der Stalinzeit mit Hammer und Sichel über dem Portal. Auf dem Platz davor ein Denkmal für Juri Gagarin, Held der Sowjetunion. Selbstverständlich wurde dem ersten Mensch im Weltall die höchste Auszeichnung verliehen.
Das hier ist der Soldatenfriedhof von Rostow. Wir gehen jetzt zur zentralen Allee, der Allee der Helden, wo wir auch das Grab von Boris Wladislawowitsch Kapustin finden.
Hohe Bäume spenden Schatten, Büsche wuchern zwischen und auf den Grabstätten. Ein Metallzäunchen umfriedet das Grab. Eine dünne Steinplatte ragt in die Höhe, darauf das Profil des Piloten und ein stilisierter Düsenjäger. Der Co-Pilot, Juri Janow, erhielt ein ähnliches Grabmal in seiner Heimatstadt Wjasma im Westen Russlands. Anastasia Moiseeva beugt sich hinunter zu der Inschrift.
Kapitän Boris Wladislawowitsch Kapustin, Jahre рождения 1931-1966.
Geboren 1931,
героически погиб над Берлином.
1966 heldenhaft gestorben über Berlin. In Erfüllung seiner Pflichten.
Es ist bereits der zweite Grabstein. Den ersten zerstörten in den 90er Jahren Vandalen. Sie verwüsteten Dutzende Grabstätten auf dem Friedhof. In Kapustins Gedenkstein habe man später sogar Einschusslöcher gefunden, erzählt Anastasia Moisieva.
Es wurde nicht aufgeklärt, wer hinter dieser schrecklichen Tat steckte.
In den 90er Jahren versuchte Russlands erster Präsident Boris Jelzin mit der sowjetischen Vergangenheit zu brechen. Es gab Ansätze, auch den Heldenkult der Sowjetunion zu demontieren. Das Boulevardblatt Komsomolskaja Prawda nahm sich die Geschichte vom Stößensee damals noch einmal vor und schrieb, Boris Kapustin habe den Flugzeugabsturz selbst verschuldet, indem er waghalsige Manöver geflogen sei. Von Heldentum also keine Spur. Kapustins Angehörige zogen gegen diese Darstellung vor Gericht und bekamen Recht. Die Zeitung musste eine Gegendarstellung drucken.
Für Russland, für Rostow, waren die 90er Jahre schrecklich. Die Sowjetunion war zugrunde gegangen. Viele Menschen wussten nicht, wie sie weiterleben sollten. Niemand hatte mit so viel Verbrechen und Bandenkriminalität gerechnet.
Anastasia Moisieva möchte, dass sich so etwas wie in den 90er Jahren in Russland nicht wiederholt. Deshalb hat sie die patriotische Jugendorganisation Obschi Interes gegründet. Das heißt gemeinsames Interesse. Die jungen Leute organisieren Festivals und Gedenkveranstaltungen, besuchen geschichtsträchtige Orte, veranstalten eine Art militärisches Grundtraining für Kinder. Und sie wollen das Kapustin-Denkmal durchsetzen.
Rostowchanin Kapustin, очень достоин для формирования такого образа.
Der Rostower Kapustin ist ein sehr würdiges Vorbild, dem die junge Generation nacheifern sollte. Seine gesunde Lebensweise, seine Gelehrtheit, sein Streben nach Wissen, das Vermögen, anderen die Hand zu reichen. Er hat mit einer großen Entscheidung der Menschheit gedient und Zivilisten gerettet.
Ein Taxi bringt uns zu dem Ort, an dem das Denkmal gebaut werden soll. Der Fahrer heißt Mischa und redet gern. Er lebt seit 20 Jahren in Rostow am Don. Wissen Sie, wer Kapustin war?
Kapustin? Ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht an ihn. Meiner Meinung nach ein Held der Sowjetunion.
Er ist kein Held der Sowjetunion. Brezhnev hat Kapustin diesen Ehrentitel verweigert, weil der sich einem Befehl widersetzt hat. Der Befehl lautete, sich mit dem Schleudersitz zu retten. Das Flugzeug wäre dann auf die Stadt gefallen. Die Heldentat dieses Menschen liegt in etwas anderem. Er hat mit seinem Co-Piloten Janow am 6. April 1966 schon nach dem Krieg ein sowjetisches Flugzeug überführt, aus Fino nach Köthen. Dabei haben beide Motoren versagt und sie haben das eigene Leben geopfert und wie durch ein Wunder das Flugzeug von der Stadt abgewendet und sind bis zu einem Damm am Stößensee gekommen.
Und sind gelandet?
Sie haben es über den Damm geschafft und sind dann umgekommen. Sie haben den Schleudersitz nicht betätigt, weil ihnen klar war, dass das Flugzeug dann ins Trudeln kommen würde und unklar gewesen wäre, wohin es stürzt.
Deshalb habe ich gedacht, dass er ein Held der Sowjetunion ist. Also hat er die Auszeichnung nicht bekommen.
Er hat posthum den Rotbannerorden bekommen.
Der sowjetische Rotbannerorden wurde im Laufe der Jahre ungefähr eine halbe Million Mal verliehen, nahezu inflationär.
Wir wollen, dass er posthum den Titel Held Russlands bekommt.
Und? Schaffen Sie das? Das ist klasse.
Und wir wollen ein Denkmal für ihn bauen, in der Kapustinstraße, die ja nach ihm benannt ist. Meine Freunde haben mir schon zweimal zum Geburtstag gewünscht, dass ich das schaffe.
Das Taxi biegt in ein Neubauviertel ein. Auf der einen Seite moderne Hochhäuser, gegenüber ein Park mit einem Steilufer. Dazwischen die Kapustinstraße. unten ein Stausee.
Das ist der Park der Freundschaft. Hier gehen viele Leute mit Kindern spazieren. Und nebenan sind viele Institute und Schulen. Es ist ein belebter Platz.
Und der richtige Platz für einen sowjetischen Helden, wie Anastasia Moiseeva meint. In Russland liegt es im Trend, sich mit den guten Seiten der Sowjetunion zu beschäftigen. Der Terror des Staates gegen die eigene Bevölkerung wird kleingeredet.
Ich bin nicht einverstanden, dass die Sowjetunion ständig als rotes, totalitäres, hartes Regime bezeichnet und in den Dreck gezogen wird. Die Sowjetunion hat viele bekannte Gelehrte und viele Entdeckungen hervorgebracht. Die russische Union, Verzeihung, die Sowjetunion, war die zweitgrößte Wirtschaft der Welt. Sie hatte den weltweit größten Anteil an Menschen mit Hochschulabschluss. Unsere sowjetischen Bürger waren die belesensten der Welt. Deshalb denke ich, das Auseinanderbrechen der Sowjetunion war die größte Tragödie des 20. Jahrhunderts. Ja, es gab Krisenerscheinungen. Aber dennoch, in der Sowjetunion waren die Menschen einander Freunde und Brüder.
Der Schlager, der nach dem Tod der beiden Piloten in der Sowjetunion entstand, heißt Agromnaye Neba, der riesige Himmel. Der Dichter Robert Rasdjestvensky schrieb den pathetischen Text. Die sowjetische Sängerin Edita Pjecha brillierte mit dem Lied auf einem internationalen Jugendfestival in Bulgarien. Летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам. Однажды в полете мотор отказал. И надо бы прыгать, не вышел полет, но рухнет на город пустой самолет. Пройдет, не оставив живого следа, и тысячи жизней прервутся тогда. Мелькают кварталы, и прыгать нельзя. Дотянем до леса, решили друзья. Подальше от города смерть унесем. Пускай мы погибнем, но город спасем.
Стрела с самолета рванула с небес и вздрогнула от взрыва березовый лес.
Im Lied rasen die Piloten auf einen Birkenwald zu. Den sucht man am Stößen sie vergeblich. Aber bei der Mythenbildung sind historische Details nicht allzu wichtig. Am Ende liegen die, wie es heißt, ausgezeichneten Burschen eines ausgezeichneten Landes im Grab. Und der riesige Himmel schaut feierlich auf sie hinab.
Отличные парни отличной страны. Святой торжественно смотрит на них. Огромное небо одно на двоих. На два.
Здравствуйте, это вы?
Ой, боже мой. Добрый Рада день. Видеть. Да, конечно.
Галина Капустина mag Küsschen und Umarmungen. Sie ist Mitte 80 und gerade ein paar Tage im Krankenhaus von Rostov am Don, um sich durchchecken zu lassen. Schon am Telefon hat sie sich sehr über das Interesse an der Geschichte ihres Mannes gefreut. Sie holt mich am Eingang ab, hakt sich bei mir unter und lotst mich am Pförtner vorbei zum Fahrstuhl. Galina Kapustina mag auch Selfies. Wir setzen uns auf eine Bank im Flur vor der Station. Ins Krankenzimmer dürfen wir nicht. Dann stecken wir die Köpfe zusammen und machen ein Foto. Sie hat noch einmal geheiratet, hat nach der Rückkehr aus der DDR viele Jahre in Rostov als Lehrerin gearbeitet, aber ihr Leben ist der Erinnerung an ihren ersten Mann gewidmet, Boris Vladislavovich Kapustin.
Er hat mir jeden Tag eine Liebeserklärung gemacht. Jeden Tag. Sie können es sich nicht vorstellen. Er sagte mir, ich werde dir nie ebenbürtig sein. Dabei war er sehr belesen. Um ihn zu charakterisieren, kann man nur Superlative verwenden. In den 9 Jahren unseres gemeinsamen Lebens habe ich nicht einmal gehört, dass er laut wurde oder geflucht hat oder unzufrieden war. Das Leben war für ihn ein Fest. Wenn wir abends über die Straße gingen, blieb er stehen und drückte mir einen Kuss auf. Ich habe mich geniert, aber er sagte, was ist schon dabei? Du bist doch meine Frau. Ich war alles für ihn. Und unser Sohn auch. So eine Beziehung wie zwischen uns gibt es wohl selten.
Sie hätten gut gelebt in der DDR, bei der Westgruppe der Roten Armee in Fino bei Eberswalde. Der Sohn war 6, als sein Vater mit dem Flugzeug abstürzte.
Auf einmal ging die Tür auf. Ich schaute den Kommandeur an, einen zweifachen Helden der Sowjetunion, und fragte nur, lebt er? Er schaute mich an. Und ich verlor das Bewusstsein. Die Vorsitzende des Frauenrates war eine sehr kämpferische Frau. Sie hieß Valentina. Ich erinnere mich, dass ich wieder zu mir kam, weil sie mir auf die Wangen schlug. Sie führte mich zu meinem Sohn und meinte, wer soll sich um ihn kümmern? Willst du dich etwa auch in den Sarg legen? Das hat mich in die Realität zurückgeholt.
Eine weitere Patientin setzt sich mit einer Besucherin auf den Flur. Für Galina Kapustina steht außer Frage, dass ihr Mann sich in den wenigen Sekunden nach dem Ausfall der Triebwerke bewusst entschied, sich trotz anderslautenden Befehls nicht selbst mit dem Schleudersitz zu retten. Und dass er das Flugzeug mit schier übermenschlichem Geschick direkt in den schmalen Stößensee lenkte.
Er hatte einen echten russischen Charakter.
Sie zitiert ein Sprichwort aus der Sowjetzeit. Es wird General Suworow zugeschrieben, der unter dem Zaren diente und besagt, sich in schwierigen Zeiten für andere zu opfern.
Das liegt uns im Blut.
Auch mit über 80 geht Galina Kapustina noch in Schulen und Universitäten, spricht über die Heldentat, wie sie den Absturz ausschließlich nennt. Sie strahlt aus ihren tiefliegenden, sanften, braunen Augen.
Wenn die Schüler von der Heldentat gehört haben, ändern sie ihre Einstellung zum Leben. Sie durchleben die Heldentat selbst. Sie fühlen sie und sie ziehen ihre Schlüsse daraus.
Ein Mann poltert gegen die Stationstür. Kapustina schaut einen Moment lang irritiert, dann strahlt sie wieder. Mehrfach im Jahr besucht sie die Schule, auf die ihr Mann ging. Sie trägt seinen Namen und dort gibt es ein kleines Museum.
Das Interesse an der Heldentat ist zurzeit sehr groß. Der Patriotismus war bei uns ja in den letzten Jahren auf Null gesunken. Es ging immer nur um Geld, Geld, Geld und Karriere. Jetzt ändert sich das wieder. Ich gehe auch oft in patriotische Jugendclubs.
Wenn junge Leute in Russland nun Boris Kapustin und Juri Janow für sich entdeckten, dann holten sie nur nach, was in Deutschland gang und gäbe sei, meint Galina Kapustina. Sie ist fest davon überzeugt, dass bis heute jedes Berliner Kind von der Heldentat gehört habe. Sie hat das aus einer russischen Boulevardzeitung. Die schrieb, hunderte Berliner würden Jahr für Jahr am Tag des Absturzes an einem Gedenkstein für Kapustin und Janow Blumen niederlegen. Das stimmt nicht. Doch Kapustina glaubt, dass die Deutschen ihrem Mann bis heute dankbar seien. Mehr noch.
Mein Sohn lebt seit 20 Jahren in Moskau, besaß aber lange keine eigene Wohnung. Irgendwie hat Angela Merkel davon erfahren, dass der Sohn Kapustins keine Wohnung hatte. Sie begann, in ihrem Büro auf und ab zu gehen und regte sich auf. Wie kann das sein? Ich rufe jetzt die russische Führung an. Und wenn sie dem Sohn Kapustins innerhalb von einem Monat keine Wohnung geben, dann kaufe ich ihm persönlich eine. Im Zentrum Moskaus, von meinem eigenen Geld. Aber das wird dann die ganze Welt erfahren. So stand es bei uns in der Zeitung. Und, was glauben Sie? 2 Wochen später ruft mein Sohn mich an und sagt, Mama, ich habe eine schöne Wohnung bekommen. Merkel hat ihm die Wohnung verschafft. Moskau, ein moderner Hochhausblock. Die Fassade gelb und weiß, davor ein großer Parkplatz. In diesem Haus ist die Wohnung von Valeri Kapustin, dem Sohn des sowjetischen Piloten.
Ich habe die Wohnung vom Verteidigungsministerium bekommen. So eine Wohnung steht allen Militärangehörigen zu, die in Pension oder in die Reserve gehen.
Valeri Kapustin war bei den Raketentruppen. Später unterrichtete er an der Militärakademie. Er ist 60 Jahre alt und lebt hier mit seiner Frau und einem Hund. Die deutsche Bundeskanzlerin hat bei der Wohnungsvergabe, anders als Kapustins Mutter es erzählt, keine Rolle gespielt.
Wenn irgendjemand aus Deutschland und sei es die Bundeskanzlerin sich da eingemischt hätte, es ist lächerlich zu glauben, dass das einen Einfluss auf die Entscheidung unseres Verteidigungsministeriums gehabt hätte.
Die Wohnung ist eng. Im Wohnzimmer stehen eine Schrankwand und ein Schlafsofa. Als wir auf seinen Vater zu sprechen kommen, entschuldigt sich Kapustin. Er habe nur kindliche Erinnerungen an ihn.
Er liebte das Leben. Er war ein ganz normaler Mensch. Er ging angeln und im Winter Eisbaden. Als wir in der Garnison lebten, war ich der Einzige, dem die Eltern erlaubten, im Winter im Schnee Rad zu fahren. Alle anderen Kinder durften das nicht. Und mein Vater war handwerklich ziemlich begabt. Bei den Neujahrsfeiern in der Garnison hatte ich immer das beste Kostüm. Einmal ging ich als Wassermelone, ein anderes Mal als Ritter. Er hat mir ein Schild und ein Schwert gebastelt und es selbst bemalt.
Die Kinder seien vom Flugbetrieb ferngehalten worden, erzählt Kapustin. Über Unglücke sei nicht gesprochen worden. Dabei gab es mehrere. Er streicht sich über seine silbrig-grauen Haare.
Es war eine politische Situation, die sehr напряженная между
Die militärische und politische Lage zwischen den Systemen war damals sehr angespannt. Die Piloten mussten oft irgendwelche Sonderaufgaben erfüllen und auf dem Flugplatz übernachten. Die Belastung war sehr hoch. Anfangs konnte ich noch mehr Zeit mit meinem Vater verbringen. Dann hatte er dauernd Dienst. Er kam angelaufen, aß schnell etwas, zog sich um, küsste uns und rannte schon wieder los.
Einmal, als er und seine Mutter schon wieder in der Sowjetunion lebten, wirkte Valeri Kapustin an einem Film über die Tragödie am Stößensee mit. Das war Ende der 70er Jahre.
Der Regisseur wollte eigentlich, dass ich nach Deutschland zurückkehre und mich dort an die Heldentat erinnere. Es war dann aber einfacher und billiger, das im Moskauer Umland zu drehen. Ich sitze da an einem See und gucke nachdenklich. Ich habe getan, was man von mir wollte. Die Fotos, die bei den Dreharbeiten geschossen wurden, erschienen später in der Militärzeitung Krasnaya Zvezda. Sie sehen aus, als sei ich an dem See gewesen, in den das Flugzeug stürzte. Aber mich hätte doch niemand dorthin gelassen. Ich war Geheimnisträger, ich durfte gar nicht ins Ausland, auch nicht nach West-Berlin.
Als junger Mann versuchte Valeri Kapustin, sich von seinem Vater zu distanzieren, seinen eigenen Weg zu gehen. Er wollte nicht als Sohn eines Helden gelten. Erst als in den 90er Jahren der Artikel in der Boulevardzeitung erschien, in dem es hieß, dass sein Vater den Flugzeugabsturz selbst verschuldet habe, fing er an, sich intensiver mit der Sache zu beschäftigen.
In meinem Umfeld wusste jeder, dass ich der Sohn eines Fliegerhelden bin. Auf einmal lasen sie in einer landesweiten Zeitung, dass Kapustin gar kein Held war, sondern ein Arschloch. Damals gab es ja noch keine Mobiltelefone und in der Metro lasen alle Zeitung. Weil sich nicht jeder eine leisten wollte, war das so. Wenn einer eine Zeitung hatte, versuchten 10 Leute, ihm über die Schulter zu gucken und kostenlos mitzulesen. Und die Überschrift klang interessant. So hätte der Dritte Weltkrieg beginnen können. Geheime Fakten der Geschichte.
Valeri Kapustin überkamen Zweifel. War sein Vater vielleicht doch kein Held? Er verschaffte sich Zugang zu Archiven. Als Armeeangehöriger konnte er das. Am Ende war er sicher, dass ein technischer Defekt die Jagd mit seinem Vater zum Absturz über West-Berlin brachte.
Er musste damals neue Flugzeuge überführen für Aufgaben auf dem Gebiet der DDR. Das waren die neuesten Errungenschaften der sowjetischen Flugzeugindustrie. Und das war wahrscheinlich der Hauptgrund für das Unglück. Die Sowjetunion wollte im Kalten Krieg um jeden Preis militärische Überlegenheit herstellen. Deshalb wurde eine noch nicht ganz ausgereifte Technik an die Truppe ausgeliefert.
Die fiel dann den Briten in die Hände. Jahrelange Entwicklungsarbeit war dahin. Hätte Boris Kapustin trotzdem den Titel Held der Sowjetunion verdient, wie es die jungen Patrioten in Rostow am Don heute für richtig halten? Sein Sohn zögert.
Für die Größe des Ordens sind einerseits Heldentum und andererseits der technische Verlust maßgeblich. Der Flugzeugtyp war aussichtsreich, man hätte damit bei der Rüstung vorn gelegen. Nach dem Unglück hat es keinen Sinn mehr, in Serienproduktion zu gehen. Wenn man das alles in Geld umrechnet, die ganzen Vorarbeiten, dann kommt eine irre Summe heraus. Wenn das Flugzeug explodiert wäre und nur Schrauben und Trümmer übrig geblieben wären, dann hätte es keinen technischen Verlust gegeben. Lediglich Beileidsbekundungen der Machthaber gegenüber der Bevölkerung. Aus Sicht der politischen Führung stellt sich ganz nüchtern die Frage, was war die Sache wert? Einen Rotbannerorden, einen Orden des Roten Sterns, der noch niedriger wäre, oder einfach nur ein Orden für den Dienst beim Militär. Aber Held der Sowjetunion. Ich weiß nicht.
Kapustin holt einen Karton aus der Schrankwand. Darin ein Anstecker mit den Fahnen der Sowjetunion und der DDR. Die einzige Auszeichnung für ihre Zeit in Eberswalde haben sie aus Deutschland bekommen, von der Regierung der DDR.
Das goldene Abzeichen der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Meine Mutter hat die Urkunde. Ich habe die Medaille.
Ich bin am Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen verabredet, und zwar mit einer Frau aus Moskau, mit der Verwandten von Juri Janow, dem Co-Piloten, der damals abgestürzt ist. Die Frau ist gestern erst aus Moskau gekommen nach Berlin. Sie hat mich gestern Abend angerufen. Sie ist offensichtlich sehr spontan und sie hat mich gefragt, ob wir zusammen nach Eberswalde fahren wollen. Dort gibt es nämlich auch einen Gedenkort für die beiden Piloten und da fahren wir jetzt zusammen hin.
Svetlana Veretjochina wartet in einem Schnellrestaurant mit einem Kaffee. Ich erkenne die beiden an einem Bund roter Nelken.
Dobre utra. Etanimo i s vami, da? Здравствуйте, я Gesine.
Аня.
Аня.
Я Светлана.
Светлана, очень приятно.
Sie hat ihre erwachsene Tochter Anja dabei. Im Zug erzählt mir Svetlana Veretjochina ihre Geschichte. Ihr Mann ist ein Cousin des verunglückten Co-Piloten. Das hat sie vor einigen Jahren erfahren. Da fand sie einen Brief aus Eberswalde an die Familie ihres Mannes. Der Absender, ein Waldemar Hickel, suchte Kontakt. Er hatte Fragen zur Person Juri Janow. Offenbar hatte niemand auf den Brief aus Deutschland reagiert. Und das möchte Svetlana Veretjochina nun nachholen. Extra deshalb ist sie spontan nach Berlin gekommen.
Ich möchte mich bei den Deutschen dafür bedanken, dass sie die Heldentat der sowjetischen Piloten über all die Jahre nicht vergessen haben. Ich möchte vor Ort gedenken und ich möchte, dass unsere Verbindungen auch zwischen den künftigen Generationen nicht verloren gehen. Deshalb habe ich meine Tochter mitgebracht.
Nächster Halt, Eberswalde, Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort.
Eberswalde. Hier in der Nähe, in Fino, war der sowjetische Militärflughafen. Der Friedhof der sowjetischen Armee ist nur wenige hundert Meter vom Bahnhof entfernt.
Der Garnisonsfriedhof von Eberswalde, das ist ein relativ kleines, schmuckloses Areal, ummauert, Rasen, einige Bäume, einige Grabplatten. Und ganz hinten sehe ich einen schwarzen Obelisk und den steuern die beiden Frauen jetzt an.
Der Obelisk ist den Gefallenen des Zweiten Weltkriegs gewidmet. Erst dann entdecken wir die Gedenkplatte für die beiden Piloten mit zwei Fotos und den Namen.
Juri Janow.
Direkt gegenüber vom Friedhof wohnt Waldemar Hickel, der vor Jahren den Brief schrieb. Er leitet die Eberswalder Regionalgruppe der Brandenburgischen Freundschaftsgesellschaft, einer Nachfolgeorganisation der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Hickel, Jahrgang 1935, hat den Gedenkstein für die beiden Piloten angelegt. Wir haben ihn aus dem Zug nach Eberswalde angerufen. Bis dahin wusste er nichts von dem Besuch aus Moskau.
So, komm so rein, bitte.
Im Wohnzimmer ist es eng. Hickels Frau Marianne schiebt Stühle zurecht. Beide haben zu DDR-Zeiten als Schlosser gearbeitet.
Ich habe eine Frage gekriegt. Habt ihr von Juri ein Farbfoto?
Цветной фотографии нет, в то время у нас не практиковалось, но мы сделаем. Сейчас есть такая возможность.
Bisher, also damals war das nicht üblich in der Sowjetunion, sie hatten das nicht, aber sie können es natürlich kolorieren lassen.
Ach so.
Auf einem Tisch an der Wand steht ein Computer.
Da muss ich mir dann nachher einen Übersetzer suchen.
Hickel bastelt an einem Online-Museum über Kapustin und Janow, trägt zusammen, was er bekommen kann. Fotos, Briefe, Dokumente. Es ist sein Hobby. Über Kapustin weiß er mehr als über Janow. Er ist auch in Kontakt mit Kapustins Witwe in Rostov am Don. Ein großes Farbfoto von Janow ist sein dringendster Wunsch.
Das sieht ja herrlich aus. Bloß wenn man das vom kleinen Bild so groß hat, wird das immer Käse.
Svetlana Vedetjochinas Wangen sind rot vor Aufregung.
Lange dauert es manchmal.
Sie holt eine Tüte mit Zeitungsartikeln und Fotos hervor und breitet sie auf dem Wohnzimmertisch aus. Nun liegen auch schon ein Wandteller mit einer russisch-orthodoxen Kirche und eine Tüte russischer Kräutertee auf dem Tisch. Gastgeschenke.
Ich darf, der Arzt hat mir verboten, Süßigkeiten.
Marianne Hickel ist auch aufgeregt.
Aus so einer Plastiktüte die Kekse. Wollt ihr mal was kosten?
Ja, hol doch mal. Ja. Ja. Aber
sie holt eine Tüte russisches Konfekt aus dem Schrank.
Danke, danke.
Dann rutschen alle auf dem cremefarbenen Sofa für ein Gruppenfoto zusammen.
Ja. Wussten Sie das auch schon zu DDR-Zeiten?
Nein, leider nicht. Ich bin schon zwar länger hier, ja, also ich möchte sagen, nur 50 sind wir hier in Eberswalde, jedenfalls ich. Ja, war mir auch kein Begriff irgendwie. Weiß ich nicht, warum, wieso.
Auch in der DDR blieb den sowjetischen Piloten der Ruhm als Helden verwehrt. Erst 40 Jahre später, 2006, reifte in Eberswalde die Idee, an Kapustin und Janow zu erinnern. Ein Bekannter wies Hickel darauf hin.
Heidemann sagte, wäre das nie was für uns? Und naja, erst war ich nicht ganz, aber dann haben wir uns überlegt, das wird eine gute Sache.
Seitdem legt eine kleine Gruppe meist älterer Menschen jedes Jahr Blumen an der Gedenktafel auf dem Garnisonsfriedhof in Eberswalde nieder. Immer im April zum Jahrestag des Absturzes. Die Freundschaftsgesellschaft ist dabei, sowie Politiker der Linken und Vertreter der russischen Botschaft.
Ich möchte auch sagen, diese Tafel, die dort in Schlössensee, die ist ja nun nicht gleich danach oder ein paar Jahre später.
Svetlana Vedetjochina und ihre Tochter hören zu, verstehen aber kein Deutsch. Hickel ist ganz in seinem Element. Er spricht weiter über die beiden Piloten.
Wenn das von den beiden nicht so arrangiert worden wäre, dass sie ihr Leben eingesetzt hätten und über die Häuser drüber weggemacht in Schlössensee hinein, gäbe es Ostern 66 eine ganz schöne Katastrophe und ganz schöne Tote. Nicht? Und dass man das nicht irgendwie dort ein bisschen am Leben erhält, welche Tat und was dort dahinter steckt, das verstehe ich auch nicht. Das Interesse auch der Westberliner in der Richtung ist, möchte ich sagen, gleich null.
Aber das verschweigt er den Gästen aus Russland.
Umstrittenes Gedenken. Die verhinderten Helden vom Stößensee. Gesicht Europas waren das mit Reportagen von Gesine Dornblüt. Regie und Musik Babette Michel. Ton und Technik Katrin Fedora. Die Redaktion hatte Frederik Rother.